den heiligen Abend vor 2000 Jahren. Da ist Jesus geboren und die meisten Menschen in Deutschland bewegt das gar nicht. Die feiern Weihnachten, weil sie Geschenke kriegen. Und die sehen dann auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht so eine Krippe und denken sie, ja, kitschiges Bild. Ein kitschiges Bild. Wir stellen uns Weihnachten ganz oft so vor, dass da plötzlich, da sind die Hirten, die kommen da zum neugeborenen Jesuskind, das strahlt ganz glücklich und hat auch so einen Schimmer um sich herum, hat goldiges Haar, wie wir es auch manchmal singen. Dann kommen da die drei Weisen und die sind dann auch noch da und dann sind da ganz viele schöne Tiere, die ganz niedlich aussehen und oben ist dieser leuchtende Stern und dann auch noch ein Engel oder vielleicht sogar eine ganze Engelschar und die singen ganz laut und so stellt man sich dann plötzlich Weihnachten vor oder die das so auf dem Weihnachtsmarkt sehen. Da ist dann auch vielleicht noch die glückliche Maria und der Josef, die das himmlisch angucken. So. Letzte Woche sind wir eingestiegen und haben gesehen, okay, drei Weise waren es wahrscheinlich nicht. Die Bibel spricht von keiner Anzahl. So. Und wie dieses Bild entstanden ist, ist auch so, wir werfen alle Weihnachtsgeschichten aus allen Evangelien in ein Bild. In ein einziges Bild. Da sind wir plötzlich alle in einem Bild vereint. Die Weisen, die Hirten, Maria, Josef, der Stern, die Engel und so weiter. Und wenn wir ins Matthäusevangelium gucken, wo es dann auch um die drei Weisen geht, dann stellen wir fest, die Geburtsgeschichte selber ist da nur in zwei Sätzen gefasst. Und da geht es auch gar nicht um einen Stall. Die meisten Theologen sind sich heute einig, dass die drei Weisen gar nicht an den heiligen Abend gekommen sind. Weil die sind in ein Haus eingekehrt und haben sich gefreut. Gar nicht in einen Stall. Also müssen wir uns Jesus ein bisschen älter vorstellen. Und wenn wir die Geschichte danach sehen, wo die Weisen dann auch nochmal nicht mehr zurück zum damaligen König Herodes gegangen sind. Der war dann plötzlich fuchsteufelswild und hat gesagt, weil da ein neuer König geboren worden ist, anscheinend in der vergangenen Zeit, muss ich alle, die unter 2 Jahre sind, töten, damit er mir nicht gefährlich wird. Also sprechen wir von einem Jesuskind, das maximal 2 Jahre alt ist, als die Weisen gekommen sind. Boah, erstmal Gehirnexplosion hier bei uns. Also wir stellen uns vor, Jesus ist ein bisschen älter, vielleicht schon ein paar Monate, vielleicht ein Jahr und da kommen dann plötzlich die Weisen. Vielleicht hat er auch schon, ist er durchs Haus gelaufen, wissen wir nicht so ganz genau. Aber wir können uns vorstellen, es war nicht unbedingt diese Szene, die wir haben. Und das kann man sich vielleicht auch ein bisschen lustig, ein bisschen wie eine Komödie vorstellen, als die drei Weisen kommen, da läuft dann vielleicht der Jesus da so lang, gerade beim Füttern, also die Eltern wollen ihn füttern, aber er möchte nichts essen, oder die wollen ihm die Windel wechseln, damals gab es keinen Wickeltisch, wo man das Baby vielleicht draufstellen konnte, das heißt, er ist vielleicht nackig durchs Haus gelaufen und wollte sich nicht wickeln lassen. Und die Eltern rennen da hinterher und die kommen da rein und denken, ups, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, so war das. Vielleicht. Aber wir stellen fest, wir sind geprägt von unserer Tradition, dass wir so ein kitschiges Bild haben und die Bibel spricht davon gar nicht. Nicht in diesem Maße. Und jetzt sind die drei Weisen da in diesem Haus und als sie da einkehren, da steigen wir jetzt in Matthäus 2 ein. Da kannst du den Bibeltext anwerfen, Peter. Das ist unsere Predigtreihe. Dieser Grundtext. Da sie, also die Weisen, den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus. Also in das Haus, nicht die Krippe, den Stall. Und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Letzte Woche habe ich schon gesagt, das sind ungewöhnliche Geschenke, die Weisen dem Kind machen oder der Familie. Ich habe auch mal so überlegt, was für Geschenke habe ich so bekommen in der Vergangenheit, die recht ungewöhnlich gewesen sind. Ich weiß noch, damals in meiner Studienzeit, da hatte ich irgendwann mal in meinem Fach ein Büchlein aus den 20er oder 30er Jahren drin liegen. Und das war dann mit dem Titel Die fröhliche baptistische Hausfrau. Das war, glaube ich, so das ungewöhnlichste Geschenk, was mir jemals einer gemacht hat. War wahrscheinlich eher so aus Scherz gemeint. Oder er oder sie wollte mir irgendwas damit sagen oder meiner Frau. Man weiß es nicht. Vielleicht habt ihr auch schon ungewöhnliche Geschenke bekommen oder sogar ungewöhnliche Geschenke gemacht. Also ich war auch schon mal sarkastisch und habe meinem Jugendpastor einen Grabstein gebastelt. Also das war ein bisschen fies, habe mich danach auch ein bisschen entschuldigt und ich dachte, das wäre lustig. Kam aber nicht so gut an. Aber ihr merkt, Menschen kriegen ungewöhnliche Geschenke und Jesus hat auch ungewöhnliche Geschenke von den Weisen bekommen. Und einmal hat er Gold bekommen, was letztendlich auf das zeigt, was Jesus ist, der König. Er hat Weihrauch bekommen, was auf die alttestamentliche Tradition der Priesterschaft hinweist und wo der Hebräerbrief, das hatten wir letzte Woche, Jesus als den hohen Priester bezeichnet und was er für uns ist. Also wer das nicht mitbekommen hat, kann nochmal auf unsere Website gehen und dann nochmal reinhören, was Jesus als hoher Priester für uns bedeutet. Und heute geht es um Myrrhe. Myrrhe zeigt auch auf Jesus. Was wissen wir über Myrrhe? Myrrhe ist ein aromatisches Gummiharz aus einem Gewächs und es ist Bestandteil von Salbölen oder auch von Parfüm. Und es wird auch als Heilsmittel eingesetzt. Also es hat ähnliche Wirkung wie Weihrauch, was ich letzte Woche erzählt habe. Und es war sehr, sehr wertvoll. Also wenn man das damals gekauft hat, dann musste man da schon eine ganze Stange Geld für blättern. Und in der Bibel kommt das ungefähr 17 Mal vor. Und die bekanntesten Stellen sind bei Jesus. Erstens, weil er da geboren wurde und dann diese drei Geschenke bekommt und darunter Myrrhe. Dann im Markus-Evangelium, da bekommt er Wein mit Myrrhe-Zusatz am Kreuz. Als er da hing, da hat man ihm das reichen wollen und er hat es abgelehnt. Und man wollte seinen Leichnam damals einbalsamieren und ein großer Bestandteil von diesem Totenbalsam war immer Myrrhe. Und das weist auf Jesu Identität hin, auf das, was er ist, und zwar der leidende Gottesknecht, das Lamm Gottes, wie es auch manchmal genannt wird. Also er ist geboren, um für die Sünden der Welt zu sterben. Und 700 Jahre vorher wird das schon angekündigt. Jesaja spricht über diesen leidenden Gottesknecht und damals letztendlich über Jesus. Kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, wie das DFB-Finale ausgehen würde mit den Mannschaften, die da sind, also ich könnte sie benennen, wie das Ergebnis wird und wer die Tore geschossen hat. Und das war nicht von dieser Saison, sondern in der Saison darauf und darauf und darauf und darauf und darauf. Vielleicht auch in der Saison, falls die Welt noch so lange existiert, in 700 Jahren. Stellt euch das mal vor, ich könnte das jetzt sagen, wie das Ergebnis wäre in 700 Jahren vom DFB-Finale. Dann wäre ich ein Prophet. Und Jesaja war ein Prophet und er hat die Geburt Jesu bzw. das Leiden des Gottesknechten vorausgesagt. 700 Jahre vorher. Das kann unser Verstand eigentlich gar nicht fassen. Jesaja spricht in Kapitel 53, da können wir gleich mal aufschlagen, wer seine Bibel dabei hat, in Jesaja 53, da spricht er über den Knecht Gottes. Und da steige ich als erstes in den Vers 6 ein, weil der zeigt uns, was unser Problem als Mensch ist. Und da steht, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. So heißt es in Jesaja 53, Vers 6. Und wenn Jesaja sagt, ihr seid Schafe, wir sind Schafe, dann meint er damit nichts Gutes. Es ist kein Kompliment, wenn du gesagt bekommst, du bist ein Schaf in diesem Kontext. Ein Kompliment wäre, wenn er gesagt hätte, ey, ihr seid alle Löwen, ihr seid stark, ihr seid mächtig, ihr seid groß. Oder wenn ihr Adler seid, so majestätisch, ihr könnt fliegen. Aber er sagt, ihr seid Schafe. Und Schafe sind bekanntlicherweise nicht die hellsten Tiere. Denn Schafe sind schwach. Sie brauchen Hilfe. Sie sind wehrlos. Also wenn ein Wolf kommt oder ein Bär oder ein Löwe, dann können die sich nicht wehren. Die haben keine Klauen oder Hörner oder irgendwie was, womit sie sich verteidigen können. Und richtig schnell sind sie auch nicht. Die wurden irgendwie so gezüchtet, dass sie irgendwie nur so Beine haben und dann so ganz langsam tappeln können. Die sind nicht schnell, die können nicht fliehen. Sie sind langsam. Und wenn sie dann auch nochmal stürzen, dann brauchen sie ewig lange, um wieder hochzukommen. Und wenn sie dann noch so doof liegen, mehr auf dem Rücken, dann brauchen sie sogar Hilfe, um aufgerichtet zu werden. Und Schafe sind unheimlich dumm, könnte man sagen. Die folgen einander gefährlichen Situationen, ohne darüber nachzudenken. Die denken einfach nicht nach. Die folgen einfach der Masse und da, wo die Masse hingeht, da wird es ja schon irgendwie gut sein. Und ich habe euch mal zwei Zeitungsartikel mitgebracht, damit ihr mir auch glaubt, dass das wirklich passiert ist, wie dumm eigentlich Schafe sein können. In der Türkei 2005, da sind 1500 Schafe eine Schlucht runtergesprungen. Die sind da einfach runter. Weil da ein Herr, also der Leitbock, der dachte sich, oh, ich spring mal darüber. Und dann ist er rübergesprungen und hat dann in der Luft gemerkt, oh, es war doch weiter, als ich dachte, und ist runtergefallen. Und dann sind die alle hinterher. Und die gute Nachricht ist dabei eigentlich, dass 400 nur gestorben sind, die 400 Ersten, und der Rest ist noch am Leben gewesen. Aber nicht, weil sie dann oben stehen geblieben sind, sondern weil sie weich gelandet sind. Und wenn ihr das mal googelt, das ist nicht, das kommt öfters vor, dass irgendwelche Schafe irgendwo runterspringen und dann, dann sind sie einfach tot. Die folgen einander einfach, ohne nachzudenken. Also ihr könnt das mal googeln, das kommt fast jährlich vor. Als ich die Geschichte gelesen habe, das habe ich mir an den Kopf gefasst. Also und da gibt es auch noch andere Geschichten im Internet mit kleineren Herden, wo dann wirklich ganze Herden irgendwie von 600 Schafen einfach irgendwie einen Abhang runtergerasselt sind, weil sie einem anderen Schaf einfach gefolgt sind. Und Schafe sind eigensinnig. Die denken nicht nach, sind unberechenbar. Und man weiß nie genau, was sie als nächstes tun. Also auch das mit dem Abhang, ne? Das ist, man weiß nicht, was sie tun. Sie haben keinen Plan, wohin sie eigentlich gehen, weil sie auch keinen Orientierungssinn haben. Und ich habe mal gehört, dass Schafe auch nicht wirklich weit sehen können. Die können vielleicht 100 Meter überblicken oder so. Und dann sehen sie so in die Ferne, ah, könnte es vielleicht gut aussehen, da finde ich mein Glück. Da ist vielleicht auch gutes Gras. Dann gehen sie da hin und merken, oh, hier war es doch nicht so gut. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe mal darüber. Und dann gehen sie darüber und denken, ah, vielleicht ist hier irgendwas Schönes und merken, ah, hier ist nur Schlamm. Hier gefällt es mir auch nicht. Und dann geht die ganze Herde nach. Also wenn ein Schaf geht, dann gehen alle. Und dann muss man sich nicht wundern, dass ja, Schafe einfach als dumm und eigensinnig bezeichnet werden, wenn sie einfach so komisch reagieren. Und Jesaja bezeichnet die Menschen damals als Schafe. Und es ist kein Kompliment. Er bezeichnet die Menschen da als wirklich dumm, als eigensinnig und als wehrlos. Und deswegen braucht er Hilfe, der Mensch. Er braucht Hilfe, weil er dazu neigt, den Weg Gottes zu verlassen, ihm nicht zu folgen. und er stürzt sich dann in den Abgrund. Der springt irgendwo rein, weil er denkt, oh, finde ich vielleicht hier Glück? Und dann springt er rein und der Nächste denkt, oh, wenn der das macht, dann muss ich das auch machen. Und dann springt er auch. Wir suchen Glück an ganz verschiedenen Orten und dann tun wir uns weh. Wir folgen einander und merken, das funktioniert nicht immer. Das, was bei dem anderen vielleicht funktioniert hat oder was es scheint zu sein, das ist nicht immer das, was auch wirklich funktioniert. Und deswegen möchte Gott uns Hilfe anbieten. Und wenn wir weiterlesen in Jesaja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. Und damit ist der Gottesknecht gemeint. Und wie gesagt, das ist 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Und da merken wir, Jesus wird verletzt. Das wird angekündigt. Er wird misshandelt, zurückgewiesen, übersehen. Er wird zu Unrecht kritisiert und missverstanden. Und die Gefühle kennen wir auch. Und Jesus versteht das. Er hat das selbst durchgemacht. Und Jesaja prophezeit das 700 Jahre vorher. Und er spricht auch weiter noch vom Gottesknecht, was er alles erleiden wird. Er war der Allerverachteste und Unwerteste. Voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Viele, viele in dieser Welt schätzen das Leben und das Wirken Jesu falsch ein. Und die fragen sich, warum muss ich eigentlich diesem Jesus nachfolgen? Wieso ist das sinnvoll überhaupt, ihm nachzufolgen? Und wenn wir darum nochmal nachdenken, wir haben ein Problem, wir sind dumme Schafe, wir sind eigensinnige Schafe. Und dieser Jesus, der versucht, dass wir wieder diesen richtigen Weg finden. Er trägt die Konsequenzen dafür, dass wir Irrwege gehen, dass wir in eine Schlucht springen. Er trägt den Tod davon. Und wir verstehen das vielleicht noch mehr, wenn wir uns das Leben Jesu angucken, seinen Leidensweg, seinen Passionsweg. Wenn wir den uns anschauen, dann fängt er in Garten Gethsemane an und da war er zutiefst beunruhigt. Er war richtig traurig und da betete er zu Gott und da lief wirklich das Blut schon von seiner Stirn. Und in der Medizin kennt man das, dass unter extremen Stressbedingungen, wenn man schon ein Trauma erlebt hat, dass die Kapillaren, also kleine Äderchen unter der Haut plötzlich platzen und wenn sich das mit dem Schweiß verbindet, dann sieht das aus, als würde man Blut schwitzen. Und Jesus hat das durchgemacht. Der hatte so viel Stress gerade in diesem Augenblick. Der hatte ein Trauma. Der war unter Schock. Und er betete zu Gott, dass doch dieser Kelch an ihm vorbeigehen könnte, aber doch nicht sein Wille, sondern Gottes Wille soll passieren. Er hat sich trotzdem, auch wenn er diese Traurigkeit, diese tiefe Unruhe in sich verspürt hat, hat er dennoch diesen Weg auf sich genommen. Und die Geschichte geht dann weiter. Da kommt dann der Judas, der ihn verrät. Tiefe Enttäuschung, die Jesus verspürt. Ein Freund verrät ihn. Und dann wird er verhaftet. Und das nicht irgendwie zaghaft. Er wird unfair behandelt in Gerichtsverhandlungen, zu Unrecht beschuldigt und dann zum Tode verurteilt. Und was dann noch weiter passiert, dann passieren ja ganz schlimme Sachen. Man reißt ihm die Kleider vom Leib. Dann steht er nackt da, voller Scham. Dann setzt man ihm eine Dornenkrone auf. Und wir müssen uns vorstellen, das sind nicht so ganz kleine Dornen, die ein bisschen pieken. Wenn wir uns die Dornensträucher der damaligen Zeit angucken, das sind, oder von da aus der Region, das sind bis zu 5 Zentimeter lange Dornen. Und die drücken das dem auf den Kopf. Und dann schlagen sie ihn noch. Überall hin. Unter anderem auch wieder auf den Kopf. Und die Dornen quetschen sich immer weiter in seinen Kopf hinein. Dann wird er bespuckt von der Menge. Er wird weiterhin geschlagen. Er wird ausgepeitscht. Und Jesaja, der hat das alles schon prophezeit. 700 Jahre vorher. Dieser Mensch wird das erleiden. Dieser Mensch wird so aussehen, dass wir uns wegdrehen. Der wird so, ja, man kann sagen, der wird so eklig aussehen, weil er so verunstaltet wird, dass wir gar nicht hinschauen können. Und wenn wir uns nochmal die Berichte grundsätzlich angucken, also ganz allgemein, wie so Kreuzigungen stattgefunden haben, dann war da auch, dass man nicht nur irgendwie gepeitscht und geschlagen hat, nein, die Leute haben auch an diesen Personen gerissen. Und dabei sind dann auch Haarbüschel ausgerissen worden, Barthaare. Stellt euch mal Jesus vor, wie der da so lang geht und da reißen die Leute an ihm. Und wenn er verunstaltet ist, sein ganzes Gesicht, man hat sich weggedreht, dann war da nicht nur eine Dornenkrone, wo ein bisschen Blut runtergelaufen ist. Dann hat er überall Blutflecken gehabt, weil mit seinen Haarbüscheln, die vielleicht ausgerissen worden sind, ist da die Haut mit weggerissen worden. Der hatte offene Stellen am Kopf und im Gesicht. Er trug dann noch den Balken. Ungefähr 100 Kilogramm. Wer von uns kann 100 Kilo mehrere hundert Meter weit schleppen? Zu einem bestimmten Ort. Und dann noch der Ort, wo man sterben werden soll. Und er hat das gemacht. Und am Kreuz, da wurde er dann rangenagelt. Das sind nicht so kleine, dünne Nägel, die wir in die Wand hauen. Das sind 20 Zentimeter Nägel, die schon einen ordentlichen Durchmesser haben. Und dann wurde er daran einfach festgenagelt. Er wurde gefoltert. Er war schwach. Der ganze Blutverlust, den er erlitten hatte, hat ihn schwach gemacht. Er war nackt, er war beschämt. Und da am Kreuz, in der Mittagssonne, hing er da und kämpfte um jeden Atemzug. Und damit man überhaupt atmen kann, muss man sein Gewicht so verteilen, dass sein ganzes Körpergewicht auf den Nägeln der Handgelenke dann stützt, weil man sich hochziehen muss. Weil wenn man sich einfach hängen lässt, dann drückt einem das die Luft weg, weil das plötzlich so auseinandergezogen wird. Und man muss das wieder zusammenziehen, damit man überhaupt atmen kann. Und dann schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum muss ich das alles erleiden? Und am Ende schreit er, es ist vollbracht. Meinen Geist gebe ich nun in deine Hände. Und Jesaja hat das 700 Jahre vorher angekündigt. Er erklärte schon damals den Plan Gottes, dass wir als Schafe oder nicht mehr Schafe bleiben, sondern dass wir auch eine neue Identität zugesprochen bekommen. Und dass das, was wir eigentlich als Schafe erleiden sollten und müssten, dass das jemand anders erleidet. Und zwar Jesus. Dieses Kindlein letztendlich. Das, was wir feiern an Weihnachten, das zur Welt kommt. Und Jesaja spricht weiter über den Knecht, der zu Unrecht beschuldigt worden ist. Ab Vers 8. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmerte sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetaten seines Volkes geplagt war, also für die Schafe. Und man gab ihm ein Grab bei Gottlosen, ein Grab bei einem reichen Manne, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schafft, denn er trägt die Sünden, ihre Sünden. Die Prophezeiung geht weiter. Jesus wird ins Grab gelegt, als er gestorben ist, und zwar in ein Grab eines reichen Mannes. Und im Neuen Testament kommt ein Mann namens Josef vor aus Arimathäa, der dieser reiche Mann ist. Er wird da namentlich genannt. Und warum das alles? Warum muss das passieren? Weil er trägt die Konsequenzen. Er trägt unsere Schuld. Er trägt unsere Sünde. Das, was uns letztendlich davon abbringt, den richtigen Weg, den Gott vorbereitet hat, einzuschlagen. Wir laufen irre. Wir laufen einfach auf Holzwegen. Und Jesus bringt uns da wieder zurück. Und das unterscheidet uns von anderen Religionen. Dass ein Unschuldiger dieses Leid ertragen muss. Dass er geopfert wurde. Und die Strafe trifft dann nicht uns, sondern etwas anderes. Und zwar Jesus. Und das geht zurück auf das alttestamentliche Passafest. Und zwar, dass nämlich das Gericht Gottes an einem vorbeischreitet, aber nicht über einen ergeht. Ich weiß nicht noch, ob ihr die Geschichte kennt, als die Israeliten aus Ägypten ausziehen sollten. Dort sollten sie dann das Blut eines Lammes an den Holzpfosten der Tür streichen, damit der Todesengel das als Markierung sieht, dort leben gläubige Menschen. Und der Tod muss hier nicht einkehren. Das Gericht Gottes muss da nicht einkehren. Und so hat man dieses Fest wieder jährlich gefeiert, dass das Gericht Gottes nicht übereinkommt, sondern an einen vorbeischreitet. Und da ist nun dieses einmalige Opfer von Jesus Christus, das nicht mehr jährlich gefeiert werden muss, sondern dass sein Blut letztendlich dieses Gericht an uns verhindert. Wir müssen das nicht erleiden, die Konsequenzen, dass wir einen anderen Weg gehen, als den Gott möchte von uns. Und das unterscheidet uns von anderen Religionen. Dass Gott selbst letztendlich auf diese Welt gekommen ist. Johannes Evangelium habe ich letzte Woche schon gesagt, Gott selbst wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und das Wort war ja Gott. Also Gott selbst wurde Fleisch. Gott selbst hat es nicht ertragen, dass der Mensch diese Irrwege gegangen ist. Und deswegen hat er sich selbst geopfert. Das überwunden. Diese Rebellion, die wir als Menschen gegenüber Gott haben, diese Sünde, die wir ihm gegenüber bringen. Und das alles, weil er mich und dich liebt. Und das 700 Jahre schon vorher angekündigt. Und Myrrhe deutet darauf hin, dass Jesus derjenige ist, der das machen muss, dass das seine Identität ist, dass er dieser Knecht ist, von dem Jesaja spricht. Und auch selber in Jesu Leben spricht er von seinem eigenen Tod. Wenn wir ins Lukas-Evangelium sprechen, da spricht er von sich selber. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und von den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Da sprach er zu allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Da spricht Jesus von sich selber, ich werde sterben. Und gleich daraufhin sagt er, folgt mir dann. Folgt mir. Lasst von euren Irrwegen ab. Und damit ist angedeutet, dass wir nicht einfach nur so ein kleines Erlösungsgebet irgendwie sprechen müssen. Ja, Herr Jesus, bitte erlöse mich. Sondern hier spricht er von Nachfolge. Hier spricht er davon, dass wenn ihr nicht mehr auf dem Holzweg sein wollt, müsst ihr meinen Fußstapfen folgen und mir ähnlicher werden. Also ist, wenn wir Jesus nachfolgen, das ist nicht so ein kleines Hobby, was wir mal ab und zu begehen, was wir einmal die Woche machen oder zweimal die Woche. Das ist dann eine Lebenseinstellung, eine Lebenshinwendung, kann man sogar sagen. Wir wenden uns zu Jesus hin und gehen ihm nach. Es ist erschreckend, wie viele Christen es gibt, aber wie viele von diesen Christen letztendlich Jesus nachfolgen, ist nur ein kleiner Prozentteil. Ich habe jetzt eine amerikanische Studie gelesen, dass nur in Nordamerika von allen, die sich Christen nennen, nur 25% der Leuten auch wirklich einer Definition von Jüngerschaft oder Jesus nachfolgen entsprechen. Der Rest ist einfach nur Kirchgänger und sagt, ja, es gibt einen Gott. Ich habe keine vergleichbare Studie in Deutschland gefunden. Es gibt die Bertelsmann-Studie von den Hochreligiösen, wo es dann letztendlich auch nur heißt, dass ungefähr ein Fünftel hochreligiös sind von den Christen. Und wenn man das vielleicht übertragen könnte auf richtige Jüngerschaft, dann, wie viel ist das? Wer ist Mathematiker? Wie viel Prozent? Auf jeden Fall unter 25%. Also, Jesus nachzufolgen heißt letztendlich, wir sollen ablassen von den Irrwegen. Wir sollen nicht weiter dumme Schafe bleiben, sondern wir sollen uns ihm hinwenden. Und das heißt dann, dass wir ihm auch all die Lügen, die wir haben in unser Leben, dass wir ihn ihm übergeben und dass wir es lassen. Dass wir all unsere Gelüste, die wir haben, einfach lassen und ihm übergeben. Dass wir aufhören zu heucheln. Dass wir nicht mehr gierig sind. Dass wir unsere Wut ablassen und nicht mehr unkontrolliert irgendwoher wüten, sage ich jetzt mal, und umherschlagen. Dass wir unser böses Herz abgeben und uns reinigen lassen von ihm. Letztendlich hat er uns das vorgelebt. Und wir dürfen ihm nachfolgen. Und er lässt uns da nicht allein. Wenn wir weiterhin das Zeugnis der Heiligen Schrift, der Bibel, ernst nehmen, dann kommt der Heilige Geist in uns, der diese Veränderung schenkt. Wenn wir es ernst nehmen, dann sagt Jesus zu uns, er ist der gute Hirte. Wir können ihm folgen. Und wenn wir dumme Schafe wirklich sind, dann lasst uns doch jemanden folgen, der den Plan hat, der weit genug gucken kann, der sieht, dass die Schlucht tief ist und der erkennt, dass da hinten kein frisches Gras ist, sondern da. Und das wollen wir letztendlich an Weihnachten feiern. Dass dieser Jesus, der fleischgewordene Gott, dass der diese Sünde auf sich genommen hat und diese Myrrhe, die drei Weisen ihm zur Ehre schon schenken, weisen auf diese Identität Jesu hin. Dieses Kind, wir wissen nicht, wie alt es gewesen ist, aber dieses Kind ist der leidende Gottesknecht. Er ist das Lamm Gottes. Und das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium, wovon die Bibel letztendlich spricht. Und heute können wir Antwort darauf geben, ob wir Schaf bleiben wollen oder ob wir diese rettende Botschaft annehmen. Und deswegen lasst uns darum erstmal danken, dass Jesus das getan hat für uns. Und lasst uns dafür beten, dass wir auch diesen Weg auch immer wieder folgen. Ich bete noch für uns zum Abschluss. Herr, danke, dass du für mich gelitten hast und dass du letztendlich das beste Geschenk für mich vorbereitet hast. Hab Dank dafür, dass du dich hingegeben hast, dass du dein Leben gegeben hast. Und das ist ein großartiges Geschenk und ein Opfer. Und ja, wie wir es auch eben gesungen haben, dass wir es vielleicht gar nicht so richtig ermessen können, was du am Kreuz erlitten hast. Aber vielleicht kann ich das, wenn ich deine Geschichte wirklich versuche nachzuempfinden, die in der Bibel steht, kann ich ansatzweise verstehen, was du da auf dich genommen hast, damit ich als Sünder letztendlich wieder zu dir kommen kann, gnädiger Gott. Und erinnere mich wirklich heute daran, was deine Gnade eigentlich bedeutet, was deine Liebe bedeutet. Und hilf mir, von diesen falschen Wegen abzugehen, von diesen falschen Wegen runterzukommen und auch wirklich nur dir zu folgen. In deinem Namen bete ich das. Herr Jesus. Amen.